Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ich möchte zuerst kurz den Predigttext lesen, der auch auf dem Gottesdienstblatt abgedruckt ist, der Predigt zugrunde liegt. Matthäus 13, die Verse 44 bis 46. Das Himmelreich gleicht einem Schatz, verborgen im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und in seiner Freude ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte den Acker. Wiederum gleicht das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen suchte, und als er eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Die Überschrift für diese Predigt lautet: Was im Leben wirklich zählt. Liebe Gemeinde, seit gut einem halben Jahr befindet sich Deutschland jetzt im Fußballtaumel. Für viele ist ein Traum in Erfüllung gegangen, besonders natürlich für die Spieler. Es gibt im Fußball nichts Höheres zu erreichen, als Fußballweltmeister zu werden. Überhaupt besitzt Fußball in Deutschland einen sehr hohen Stellenwert. Für manche ist er sogar Lebensinhalt. So gibt es immer noch einige, die davon träumen, dass Schalke endlich mal wieder deutscher Meister wird. Viele Menschen haben unterschiedliche Träume und Lebenswünsche. Etwas, das sie in ihrem Leben erreichen möchten, weil sie dann endlich glücklich werden. Manche wünschen sich, im Lotto zu gewinnen. Andere möchten gerne mal eine Reise auf einem Kreuzschiff machen. Wieder andere träumen von einem nagelneuen Mercedes. Andere von einer Karriere oder von einem Doktortitel. Die Palette der Lebenswünsche ist sehr vielseitig. Dann gibt es auch Menschen, die resigniert haben, die von ihrem Leben nichts mehr erwarten. Doch all die genannten Beispiele bringen dem Menschen nicht die wirkliche Erfüllung des Lebens und führen ihn letztendlich nur vom eigentlichen Ziel weg, das Gott mit ihm hat. Das, was im Leben wirklich zählt, wird uns in der Bibel mitgeteilt. Und oftmals scheint die Erfüllung des Lebens auch eher im Verborgenen zu liegen. Wir wollen uns nun die beiden Gleichnisse etwas genauer anschauen. Damit komme ich zum ersten Punkt. Wer suchet, der findet. Manche Menschen versuchen ja, sich den Himmel auf Erden zu schaffen. Doch das funktioniert nicht. Fast das gesamte 13. Kapitel des Matthäus-Evangeliums handelt von Gleichnissen. Jesus möchte seinen Zuhörern in beispielhaften Geschichten deutlich machen, was es mit dem Himmelreich auf sich hat, worin es besteht. In unserem Text heute Nachmittag vergleicht Jesus das Himmelreich einmal mit einem verborgenen Schatz und einmal mit einer kostbaren Perle. Wir können Himmelreich auch mit Königsherrschaft übersetzen. Wenden wir uns zuerst dem Gleichnis mit der kostbaren Perle zu. Ich lese noch einmal die Verse 45 und 46. Wiederum gleicht das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen suchte. Und als er eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Wir sehen hier einen Kaufmann, dessen Geschäft und wahrscheinlich auch Leidenschaft darin bestand, gute, schöne Perlen zu suchen. Diesen Mann würden wir wahrscheinlich heutzutage auf Märkten, Messen und Börsen antreffen, immer auf der Suche nach neuen, kostbaren Perlen. Das bestimmte sein Leben. So wie Kunstliebhaber, die diese Woche nach Amsterdam reisen, nächste Woche nach Brüssel, übernächste Woche nach Paris, um sich Gemälde anzusehen. Und wenn ihnen eines gefällt, dann vielleicht auch zu kaufen. Der Kaufmann war also unterwegs, um immer wieder neue Perlen zu suchen. Er ist ein Fachmann, der gute Qualität erkennt. Wenn er Perlen findet, schaut er sich sie ganz genau an. Er überlegt und wägt für sich ab, ob er eine Perle kaufen soll oder nicht. Mittlerweile verfügt er über eine ansehnliche Sammlung von Perlen. Und so ist er immer wieder unterwegs und es drängt ihn, sich neue Perlen anzuschauen. Er ist an sehr vielen Orten zu finden. Das nimmt einige Zeit in Anspruch, sodass er für andere Dinge kaum noch Zeit hat. Eines Tages ist er wieder unterwegs und kommt an einem Stand vorbei, wo offensichtlich einige vielversprechende Perlen in der Auslage liegen. Der Kaufmann schaut sich diese Perlen genauer an und dann zuckt er beinahe innerlich zusammen. Er hat eine Perle entdeckt, die er schon seit Jahren sucht. Aber das kann doch nicht sein. Es ist bestimmt ein Irrtum. Er Er schaut sich diese Perle noch einmal ganz genau an. Es scheint kein Zweifel zu bestehen. Tatsächlich, es ist die Perle, von der er schon immer geträumt hat. Unfassbar. Er hat sein Ziel erreicht. Vorsichtig fragt er den Verkäufer, was denn diese Perle kosten soll. Der Preis ist allerdings nicht ohne. So viel hat er nicht dabei und wahrscheinlich auch nicht zu Hause. Aber er will diese Perle unbedingt haben, koste es, was es wolle. Der Kaufmann überlegt, welche Möglichkeit es jetzt nun gibt. Dann kommt er zu einer Lösung. Er vereinbart mit dem Verkäufer einen Termin, an dem er die Perle bezahlen will. Um sie bezahlen zu können, gibt es für ihn nur eine Alternative. Er muss alles verkaufen, was er besitzt, und von dem Geld die Perle kaufen. Und so ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. So ist der Kaufmann zur Erfüllung seines Lebens gekommen. Die Auslegung von Gleichnissen ist nicht gerade einfach, wenn ihre Bedeutung nicht extra erklärt wird. Einige Verse früher, im 13. Kapitel, erklärt Jesus die Bedeutung der Gleichnisse generell. In den Versen 34 und 35. Das alles redete Jesus in Gleichnissen zu dem Volk, und ohne Gleichnisse redete er nichts zu ihnen. Damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht, Psalm 78, Vers 2, ich will meinen Mund auftun in Gleichnissen und will aussprechen, was verborgen war vom Anfang der Welt an. Jesus redet also einmal in Gleichnissen zu ihnen, damit sie erkennen, dass sich hier das eben genannte Prophetenwort erfüllt. Jesus spricht in Gleichnissen aus, was verborgen war vom Anfang der Welt an. Doch warum redet Jesus überhaupt in Gleichnissen zu ihnen? Warum spricht Jesus nicht in einer Sprache, die allen verständlich ist? Die Antwort darauf geben die Verse 10 und 11 auch im 13. Kapitel. Und die Jünger traten zu ihm und sprachen, warum redest du zu ihnen in Gleichnissen? Er antwortete und sprach zu ihnen, euch ist es gegeben, die Gleichnisse des Himmelreichs zu verstehen. Diesen aber ist es nicht gegeben. Jesus wollte also gar nicht, dass alle den Sinn der Gleichnisse verstehen. Und auch die Jünger müssen Jesus nach dem Sinn von Gleichnissen fragen, und er erklärt sie ihnen dann. Von daher ist es schwierig, den Sinn mancher Gleichnisse wiederzugeben, wenn sie nicht extra erklärt werden. Ich weiß, dass es hier zu unseren Gleichnissen unterschiedliche Deutungen und Bibelauslegungen gibt. Ich glaube auch, dass kein Theologe die Bedeutung vom Schatz im Acker und der kostbaren Perle in vollem Ausmaß darlegen kann. Ich sehe in dem Kaufmann einen Menschen, der auf der Suche ist. Im Grunde genommen ist jeder Mensch auf der Suche nach Erfüllung seines Lebens, nach Zufriedenheit seiner Seele. Viele Menschen suchen dies gerade auch auf religiösem Gebiet. Ich glaube, es gab noch nie eine Zeit, in der es so viele unterschiedliche Glaubensrichtungen gab und in der so viele verschiedene religiöse Erfahrungen angeboten wurden. Es sei ja nur mal der Jakobsweg genannt. Der Kaufmann hat lange Zeit nach Perlen gesucht, doch als er die eine kostbare fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, um diese Perle zu kaufen. Ja, es stimmt, wir leben in einer antichristlichen Zeit, aber wir leben auch in einer religiös-mystisch geprägten Zeit. Viele Menschen sind auf der Suche nach einem Sinn im Leben. Manche lesen dazu vielleicht mal im Koran, andere sogar in der Bibel, manche gehen sogar zur Kirche, doch das wahre Leben haben sie noch nicht gefunden. Vor allen Dingen fehlt ihnen die Erkenntnis ihrer Sünden vor Gott. Sie haben keinen Frieden mit ihm und können somit auch nicht zur Erfüllung ihres Lebens gelangen. Aber es gibt auch Menschen, die aufrichtig suchen und nach Gott fragen. In Jesaja 55, Vers 6 heißt es, suchet den Herrn, solange er zu finden ist. Ruft ihn an, solange er nahe ist. Und in Jeremia 29, Vers 13, ihr werdet mich suchen und finden, denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Das Ziel des Lebens besteht darin, den allmächtigen Gott in Jesus Christus zu finden. Gehörst du schon zu denen, die Jesus Christus gefunden haben, die ihn von ganzem Herzen suchen? Jesus Christus ist diese einzigartige, kostbare Perle. Wer sie gefunden hat und ihren Wert erkennt, der verkauft alles, was er hat. Das heißt, er ist bereit, für Jesus alles andere aufzugeben, um ihn zu besitzen. Wer Jesus Christus gefunden hat, der braucht nicht mehr weiter zu suchen. Er hat das Kostbarste gefunden, was es zu finden gibt. Die 12 Jünger, welche Jesus nachgefolgt sind, haben dies bedingungslos getan, ohne Rücksicht auf Verluste. In Matthäus 19, die Verse 27 bis 29, geht es um den Lohn der Nachfolge. Da fing Petrus an und sprach zu ihnen: Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns dafür gegeben? Ist das nicht eine unverschämte Frage? Jesus aber sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet bei der Wiedergeburt, wenn der Menschensohn sitzen wird auf dem Thron seiner Herrlichkeit, auch sitzen auf 12 Thronen und richten die 12 Stämme Israels. Und wer Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker verlässt um meines Namens willen, der wird es 100-fach empfangen und das ewige Leben ererben. Die Nachfolge Jesu kostet viel, bleibt aber nicht ohne Lohn. Alle Lebensvorstellungen und Wünsche der Menschen ohne Jesus Christus gehen letztendlich doch am wahren Leben vorbei. Der Mensch verspricht sich viel davon, doch das alles kann seine Lehre nicht ausfüllen. Und vor allem können diese Dinge nicht das eigentliche Problem des Menschen lösen. Die Schuldfrage, die Sünden vor Gott, wodurch zusätzlich noch das Gewissen des Menschen belastet wird. Wer in einer Beziehung zu Jesus Christus steht, der bekommt Anteil an der Gottesherrschaft. Der wird in das Himmelreich versetzt, in die Königsherrschaft Gottes. Der allmächtige Gott möchte sich von denen finden lassen, die ihn ernsthaft suchen, die ihn von ganzem Herzen suchen. Wer Jesus Christus nachfolgt und ihn ihm wandelt, der braucht nicht weiter nach schönen Perlen zu suchen, sondern er hat die eine kostbare Perle gefunden. Etwas anders verhält es sich im ersten Gleichnis vom Schatz im Acker, und somit bin ich beim zweiten Predigtpunkt: Bei Gott gibt es keine Zufälle. Ich lese dazu noch einmal den Vers 44. Das Himmelreich gleicht einem Schatz verborgen im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und in seiner Freude ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte den Acker. Hier wird von einem Menschen berichtet, der auf einem Acker unterwegs ist, einem Acker, der ihm nicht gehört. Was er auf diesem Acker zu suchen hat, das wird nicht berichtet. In Deutschland sind eher sehr wenige Menschen auf einem Acker zu finden. Wer nicht in der Landwirtschaft tätig ist, bewegt sich in der Regel auf einer der Straßen und Wege des gut ausgebauten Straßennetzes in Deutschland fort. Wer nicht auf einem Acker arbeitet, der kommt normalerweise nicht mit einem Acker in Berührung und muss deshalb auch später nicht seine Kleidung wechseln. Zur Zeit Jesu war die Situation in Israel eine andere, sodass viel mehr Menschen damals mit einem Acker in Berührung kamen. Der Mann aus unserem Gleichnis ist also auf einem Acker unterwegs. Seine Beweggründe sind uns unbekannt. Er läuft mal hier lang, mal dort. Und dann auf einmal stößt er irgendwo gegen. Was kann das denn sein? Was hat das auf einem Acker zu suchen? Er bückt sich, um genauer nachzuschauen, und entdeckt etwas, das aussieht wie eine Kiste. Er buddelt die Erde beiseite und legt das Kästlein frei. Aber das kann doch nicht sein. Es sieht aus wie ein Schatz. Nein, das ist ausgeschlossen. Auf einem Acker kann sich kein Schatz befinden. Nun muss er sich das gefundene Stück aber ganz genau anschauen. Doch je genauer er alles prüft und ansieht, kommt er zu dem Entschluss, dass es sich um einen kostbaren Schatz handelt. So viel Glück kann ein Mensch doch gar nicht haben. Er weiß zwar nicht, wie dieser Schatz dort hingekommen ist und wem er gehört, aber er möchte den Schatz jetzt unbedingt haben. Eigentlich müsste der Mann sich ja nach dem Besitzer des Ackers umschauen und ihm den Schatz geben, doch er entscheidet sich für einen anderen Weg. Zunächst einmal überlegt er sich, wie er den Schatz vom Acker bekommt. Mal angenommen, der Mann hätte den Schatz tragen können, so hätten ihn dann vermutlich doch andere Leute gesehen und es dem Besitzer angezeigt. Deswegen überlegt er sich Folgendes. Ich muss den ganzen Acker kaufen, denn wenn mir der Acker gehört, dann gehört mir auch der Schatz. Er muss sich mit dem Besitzer auf einen Kaufpreis einigen. Damit der Besitzer nichts von dem Schatz auf dem Acker erfährt, versteckt der Mann ihn gut. Letztendlich ist der Kaufpreis so hoch, dass dieser Mensch hierfür alles verkaufen muss, was er hat. Doch wenn er erstmal diesen Acker mit dem unbekannten Schatz besitzt, hat er danach mehr, als er jemals vorher hatte. Und so ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte den Acker. Welch ein Glück muss ein Mensch haben, dem so etwas passiert. Wir würden sagen, solche Zufälle gibt es doch gar nicht. Wenn ein Mensch diesen Schatz, Jesus Christus, gefunden hat, dann ist er gut beraten, alles andere dafür aufzugeben in Form von eigenen Wünschen, Träumen oder Lebensentwürfen. Jesus spricht im Johannesevangelium: Ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Kapitel 10, Vers 10. Während der Kaufmann die kostbare Perle erst nach längerem Suchen findet, stößt der Mensch auf dem Acker scheinbar zufällig auf den verborgenen Schatz. Ich habe für den zweiten Predigtpunkt die Formulierung gewählt: Bei Gott gibt es keine Zufälle. Während die Bekehrungsphase des einen länger dauert, vielleicht nach intensivem Suchen, wird ein anderer von jetzt auf gleich wie von einem Blitz getroffen und erkennt, dass er ohne Jesus gar nicht mehr leben kann. Ja, dass ein Leben ohne ihn sinnlos ist und nicht zur wahren Freude führt. Ein gutes Beispiel hierfür aus der Bibel ist der Apostel Paulus. Zugegeben, er war vor seiner Bekehrung schon ein sehr religiöser Mensch, doch als Jesus in sein Leben tritt, geschieht dies urplötzlich. Er erkennt Jesus als den Sohn Gottes und hat gar keine andere Wahl mehr, als ihm nachzufolgen. Das war kein Zufall. Bei den Brüdern von Jesus, Judas und Jakobus, hat es etwas gedauert, bis sie erkannt haben, wer ihr Bruder wirklich ist. Der Apostel Paulus hat dann nach seiner Bekehrung ein beeindruckendes Leben geführt, in vorbildlicher Hingabe an den Sohn Gottes. Ich erinnere mich an eine Andacht zurück, die ein junger Mann in einer Jugendstunde des Weigelhauses in Essen gehalten hat. Er war ein sehr guter Schwimmer und hatte ein paar Wochen vorher mit seiner Schwimmmannschaft bei den deutschen Meisterschaften 2 Medaillen gewonnen. Ich glaube, es waren Silbermedaillen. Diese beiden Medaillen brachte er zur Andacht mit. Er sagte, dass Schwimmen früher für ihn das Größte war. Doch seitdem er Jesus gefunden hat, braucht er diese Medaillen nicht mehr. Sie haben keine Bedeutung mehr für ihn. Und dann nahm er seine beiden Medaillen und schmiss sie in den Raum. Er stellte dann in seiner Andacht die Verbindung her zu Philipper 3, Vers 8, wo Paulus sagt: Um seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden, und ich erachte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Sein vorheriges Leben, seine Leidenschaft für den Schwimmsport, erachtete er für Dreck, damit er Christus gewinne. Und er hat dann auch tatsächlich mit dem Schwimmen aufgehört. Gab es in deinem Leben auch Dinge, die sie für Dreck erachtet haben, gegenüber einem Leben in Jesus Christus? Hast du den verborgenen Schatz schon entdeckt, die kostbare Perle schon gefunden? Ich möchte noch mal kurz auf Philipper 3 zurückkommen. Paulus konnte für sich in Anspruch nehmen, dass er zum Volk Israel gehörte, dem auserwählten Volk. Beschnitten, ein Pharisäer, von Gamaliel gelehrt. Eine theologische Karriere hätte ihm offen gestanden. Er war ein Eiferer und hat deswegen sogar die christliche Gemeinde verfolgt. Paulus gehörte nicht zu denen, die am Sabbat in die Synagoge gingen und den man dann die ganze Woche nicht mehr gesehen hat bis zum nächsten Sabbat. Die Sache Gottes war ihm wichtig. Und doch schreibt er an die Philipper in Kapitel 3, die Verse 7 und 8: Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn. Um seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden und ich erachte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Das Leben des Paulus hat eine radikale Wendung erfahren. Jesus Christus ist zu seinem Lebensinhalt geworden. In den 60er oder 70er Jahren des letzten Jahrhunderts fand in Gelsenkirchen eine Evangelisationswoche statt. Dazu wurde auf Plakaten in der Stadt eingeladen. Auf diesen Plakaten stand: An Jesus kommt keiner vorbei. Unter eines dieser Plakate hat dann jemand dazu runtergeschrieben: Außer Stanley Buder. Reinhard Stanley Buder war ein außergewöhnlich guter Fußballer, der zu diesem Zeitpunkt bei Schalke 04 spielte. Der Spaßvogel, der dies unter das Plakat geschrieben hatte, wollte damit wohl andeuten, dass Reinhard Buder auf dem Fußballplatz von niemandem gestoppt werden könnte, auch nicht von Jesus. Mittlerweile ist Reinhard Buder längst verstorben. Er starb vereinsamt mit 52 Jahren. Der Ruhm des Fußballs hat aus ihm keinen glücklichen Menschen gemacht. Natürlich ist auch Libuda nicht an Jesus vorbeigekommen. Nein, niemand kommt an Jesus vorbei. Auch Thomas Müller nicht. Jesus Christus wird am jüngsten Tag Gericht über alle Menschen halten. Dort spielt es keine Rolle, ob jemand in diesem Leben Fußballweltmeister war oder Bundeskanzler, Bankkaufmann, Lagerarbeiter, ledig, katholisch oder konfessionslos. Dann zählt nur, ob du in diesem Leben den verborgenen Schatz und die kostbare Perle zu deinem Eigentum zählen konntest. Alle Menschen sind Sünder vor Gott. Jeder schlechte Gedanke ist einer zu viel. Und wie viele schlechte Gedanken befinden sich in unserem Herzen, die wir teilweise gar nicht wahrnehmen? Aber der allmächtige Gott kennt sie alle. An Jesus kommt niemand vorbei. Nur er alleine kann uns von unserer Sünde erlösen. Entweder du hast Frieden mit Gott oder sein Zorn bleibt über dir. Jesus Christus ist gekommen, um uns diesen Frieden mit dem allmächtigen Gott zu schenken. Wer an ihn glaubt, an das Versöhnungswerk auf Golgatha, der hat das ewige Leben. Johannes 5, Vers 24, Jesus spricht: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Es gibt nichts Höheres in diesem Leben zu erreichen, als von Jesus gefunden und erlöst zu werden. Ich komme nun zum dritten und letzten Punkt der Predigt. Drittens, was diese Gleichnisse für die Gemeinde bedeuten. Es ist ja schon sehr außergewöhnlich, wenn man, wie in den Gleichnissen geschildert, auf diesen Wegen einen Schatz oder eine kostbare Perle findet. Dieses passiert nun wirklich äußerst selten. Wem so etwas gelingt, der ist wahrlich ein Glückspilz zu nennen. Deswegen heißt es ja auch im Vers 44, und in seiner Freude ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte den Acker. Klar, mehr Glück kann man ja nicht haben. Und wer sich darüber nicht freuen kann, dem ist vermutlich nicht mehr zu helfen. Wer für sich erkannt hat, dass er in Sünden vor Gott verloren ist und dann die Erlösung durch Jesus Christus erfährt, der kann doch gar nicht anders, als sich unbändig zu freuen. Es ist ein Wunder, wenn ein Mensch sich durch Gottes Gnade zu diesem Glücklichen, zu diesem Auserwählten zählen darf. Wenn ein Einzelner diese Erfahrung machen kann, ist es bereits eine großartige Sache. Doch wie viel großartiger und herausragender muss es sein, wenn ich mein Glück und meine Freude mit anderen teilen kann. Die Gemeinde vor Ort sollte der Platz sein, wo ich diese Freude gemeinsam lebe. Wer durch den Geist Gottes wiedergeboren ist, zu einem Kind Gottes wurde und den allmächtigen Gott mit Aber lieber Vater anruft, der muss doch glücklich sein, oder nicht? Wenn du weißt, dass Jesus dein Bruder ist, dann sollte dich diese Tatsache mit Freuden erfüllen. Das kann doch gar nicht anders sein. Und diese innere Herzenshaltung steckt an und wird für andere sichtbar. In der Gemeinde kommen wir als Brüder und Schwestern zusammen. So schreibt Paulus beispielsweise erneut im Philipperbrief, Kapitel 3, Vers 1, weiter, liebe Brüder, freut euch in dem Herrn. Dass ich euch immer dasselbe schreibe, verdrießt mich nicht und macht euch umso gewisser. Der Apostel Paulus ruft die Christen in Philippi dazu auf, sich in dem Herrn zu freuen. Und wir wissen ja, dass Paulus selbst nicht in einem Vier-Sterne-Hotel gewohnt hat mit Vollpension und Blick aufs Meer. Im Gegenteil, als Paulus den Brief an die Philipper schreibt, saß er bereits in Gefangenschaft. Christen sind dazu berufen, ein freudiges Leben zu führen. Ein Leben, das für andere Menschen sichtbar wird. Für jemanden, der den verborgenen Schatz gefunden hat, muss das die logische Konsequenz sein. Christsein in der Gemeinde bedeutet, gemeinsam eine individuelle Erfahrung mit dem Herrn Jesus Christus gemacht zu haben und dieses miteinander zu teilen. Im Brief an die Thessalonicher ermahnt Paulus die Heiligen zu weiteren Verhaltensweisen in der Gemeinde. 1. Thessalonicher 5, die Verse 14 bis 17. Wir ermahnen euch aber, liebe Brüder, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, tragt die Schwachen, seid geduldig gegen jedermann. Seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösem vergelte, sondern jagt alle Zeit dem Guten nach untereinander und gegen jedermann. Seid alle Zeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Dies sind keine gut gemeinten Ratschläge des Paulus, sondern das ist der Wille Gottes. Also, die Aufgaben bestehen in der Zurechtweisung, im Trost, in der Geduld, im Gutes tun. Die Christen in Thessaloniki und somit auch wir sollen allezeit fröhlich sein, beten und dankbar sein. Das können wir nicht aus eigener Kraft, aber der Heilige Geist befähigt uns dazu. Und dann schreibt Paulus an die Galater, Kapitel 6, Vers 2, einer tragen des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. In der Gemeinde dürfen mir die Sorgen und Nöte der Geschwister nicht egal sein. Christen sind Lastenträger. Und so darf ich mich auch vertrauensvoll an den anderen wenden. Doch das Verhalten der Christen hat auch Auswirkungen auf ihr nichtgläubiges Umfeld. Sei es in der Familie, in der Schule, auf der Arbeit oder in der Nachbarschaft. Wer den Anweisungen Paulus gehorsam ist, wird sich in der Regel so verhalten, dass es seinem Gegenüber früher oder später doch auffällt, dass sein Benehmen anders ist. Christen haben eine Vorbildfunktion nicht nur in der Gemeinde. Sie sind Hoffnungsträger in einer glaubensarmen Welt. Für Bedrückte, Einsame, Kranke, Sterbende und Verzweifelte. Und nicht zuletzt für Kinder und Jugendliche. Ja, es stimmt, dass die Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen zunehmen, dass sie viel früher Erfahrungen machen mit Sex und Alkohol und scheinbar immer schlechteres Benehmen haben und keinen Respekt mehr. Nur, wenn wir Christen uns nicht um sie kümmern, wenn sie nicht von uns lernen, was fröhliches, echtes Christsein bedeutet, von wem sollen sie es denn dann lernen? Ich fürchte, dass dann Generationen heranwachsen, die sich selbst überlassen sind. Unter anderem aus diesem Grund haben wir in unserer Gemeinde wieder mit einer Jungschararbeit begonnen. Die Aufgabenfelder sowohl innerhalb der Gemeinde als auch außerhalb sind vielfältig. Wir wollen sie mutig und freudig mit der Hilfe Gottes angehen. Und doch sind wir uns hierbei unserer eigenen Sündhaftigkeit bewusst. Bo Giert schreibt hierzu in einem Andachtsbuch bezüglich des Ackers Folgendes. Das Problem ist ja, dass in meinem Herzen etwas ist, das absolut nicht mit Gottes Willen zusammenpasst. Ich kann so viel in dem Acker meines Herzens graben, wie ich will, um all die Steine wegzubekommen. Zum Schluss stoße ich auf das nackte Grundgestein meiner Sündhaftigkeit, das ich mit keinem Werkzeug der Welt herausbrechen oder fortschaffen kann. Aber dann kratzt mein Spaten plötzlich gegen eine Kiste, die voller klingender Goldmünzen ist. Auf jeder ist das Bild des großen Königs, das Angesicht Jesu Christi, aus dem Gottes Herrlichkeit und Vaterherz hervorstrahlt. Und es dämmert mir. Hier ist ein Lösegeld, das für die Bezahlung meiner sämtlichen Schuld reicht. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Der Sinn und Zweck meines Lebens ist es, ein Leben zur Ehre Gottes zu führen. Nur darin kann ich wirkliche Erfüllung finden. Doch von Natur aus ist das Verhältnis zwischen mir und Gott zerstört durch meine Sünde. Erst indem ich Glauben für mich annehme, dass Jesus Christus für alle meine Sünden am Kreuz auf Golgatha gestorben ist, kommt dieses Verhältnis wieder in Ordnung. Ich habe dadurch etwas unendlich Wertvolles gefunden und erfahren. Dies wird in dem Gleichnis des verborgenen Schatzes im Acker und der kostbaren Perle deutlich. Gott lässt sich von denen finden, die ihn ernstlich suchen. und manche finden ihn scheinbar aus purem Zufall, so wie der Apostel Paulus. Fest steht auch, an Jesus kommt keiner vorbei. Der Glaube an Jesus bewirkt Veränderungen im Herzen des Einzelnen. Dies hat Auswirkungen in der Gemeinde, aber auch im täglichen Leben in meiner Umgebung. Ich schließe mit dem bekannten Wort aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 12. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Amen. Wir singen gemeinsam das nächste Lied, Nummer 381.